60 Minuten Kunst. Geschichten und Geheimnisse alter und neuer Meisterwerke.
Hallo und herzlich willkommen zu 30 Minuten Kunst. Ich bin Jens Trocher und heute zu Gast im Artmuseum Bahnhof Rolandseck. Ich bin verabredet mit Dr. Susanne Blöcker und der Ausstellung Sehnsucht nach Utopia, Malerei und Skulptur der Romantik. Wer kommt da nicht ins Schwärmen? Und auch das erste Bild ist eigentlich gleich so ein Bild zum Schwärmen. Man sieht eine junge, schöne Frau im Mondenlicht.
Ja, ach, kann man nur fortsetzen. Sehnsüchtig schaut sie in den Mond. Viele sind mondsüchtig in dieser Zeit. Sie auch, eine junge Frau, die Schulter halb entblößt, also ein bisschen lasziv. Also sie lässt einiges durchblitzen an Haut, was für die Zeit schon ungewöhnlich ist. Ja, wohin schaut sie und was ist ihre Sehnsucht? Neben dem Mond natürlich. Es ist die romantische Liebe, die ihr im Kopf schwebt. Und wir wissen das oder erfahren das, weil vor und hinter ihr liegen Bücher, die dieses neue Liebesideal, was Ende des 18. Jahrhunderts sehr en vogue ist, publizieren und veröffentlichen. Das eine ist natürlich Goethes Werther. Man muss sich vorstellen, in der Zeit, als Goethe lebte, Ende des 18. Jahrhunderts, wurde man verheiratet. Man hat sich seinen Partner nicht selbst ausgesucht, sondern aus wirtschaftlichen Gründen wurde geheiratet und die Liebe spielte keine große Rolle. Mit der Revolution in Frankreich, mit der Revolution, der Leserevolution in den Romanen wie dem Werther, ändert sich dies. Und diese junge Frau liebt dieses und lebt dieses Ideal, was der Werther ihr vorgelebt hat. Sie hat sich verliebt. Und vor ihr liegt ein trivialer Liebesroman aus ihrer Zeit. Das ist ein Bild aus dem Biedermeier, also so um 1840, 1846. Das ist der berühmte Roman Mimili, damals berühmt, heute vergessen, sozusagen Rote Rosen aus dem Biedermeier, also wie eine Soap, nur mit Happy End, anders als beim Werther. Da geht man ja kompromisslos für die Liebe bis in den Tod, wenn man den Partner nicht kriegt, den Seelenverwandten, den man sich erträumt. Das alles erzählt das Bild und es erzählt oder es entblößt sich, dass das Thema durch die Literatur, die für die Kunst dieser Zeit, ob nun in der Musik, ob nun in der bildenden Kunst, einfach tragend ist als Säule.
Sie haben gerade schon ein paar Jahreszahlen genannt. Ich würde ganz gerne die Romantik vielleicht noch so ein bisschen zeitlich einordnen oder vielleicht ganz am Anfang fragen, ist das eine damalige Erfindung, dass man das auch Romantik nennt? Oder haben wir uns das heute mit unserer modernen Interpretation von Kunst und Kunstgeschichte ausgedacht?
Das ist eine Erfindung tatsächlich aus der Zeit. Romantik kommt von Roman. In der Zeit erleben durch den Lesehunger einer frisch alphabetisierten Bevölkerung, also früher vor dem 18. Jahrhundert konnten wenige nur lesen, aber Ende des 18. Jahrhunderts durch die Aufklärung ändert sich das. Es ist ein extremer Lesehunger da und man will nicht nur wissenschaftlich aufgeklärte Bücher lesen, man will eben Geschichten lesen. Und dazu gehören eben besonders die Liebesgeschichten und die werden von Rousseau an über Werther, über andere eben wie Mimili, die ich vorher nannte, in Romanen erzählt. Meistens sind das Briefromane, die geben so den Anschein, dass das ganz intim ist, was da erzählt wird, nämlich aus den Liebesbriefen wird vorgelesen von der Zeit und es löst geradezu ein Fieber aus bei vielen.
Das Bild ist ganz wunderbar. Was mich bei dieser Darstellung immer fasziniert, sind so die Lichter, das Hell und das Dunkel. Allerdings muss ich sagen, der Maler ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Johann Peter Hasenclever. Wer ist das?
Das ist ein Maler, der eigentlich in seiner Zeit ähnlich bekannt war wie Spitzweg. Spitzweg ist bei uns stark hängen geblieben, so wie Caspar David Friedrich. Und Hasenclever, aber wie Spitzweg, hat diese leichte Ironie. Also die Menschen dieser Zeit, wenn sie so etwas darstellten, haben sie sich nicht immer so ernst genommen, wie wir glauben. Es war auch nicht, sollte nicht so rosarot sein. Es sind oft versteckte Hinweise in diesen Bildern, die, wie bei Wilhelm Busch nachher, entlarven, dass es eine Persiflage ist. Es könnte sogar dieses Bild, was Hasenclever hier darstellt, eine Persiflage sein auf diesen seichten Liebesroman Mimili, der in dieser Zeit total in war. Und zwar von Hauff. Hauff hat eine Persiflage in seiner Zeit dazu gemacht und hat eben in literarisch enttarnt, dass dieses Liebesgesülze, dass diese süßliche Liebesgeschichte doch Altvettern ist und dass man nicht daran glauben soll. Und Hasenclever war ganz auf der Seite von Hauff. Er kannte Hauff sehr gut. Also die Künste haben auch damals sehr eng zusammengewirkt. Literatur, bildende Kunst, aber auch die Musik.
Liebe Frau Blöcker, gut, dass Sie das gesagt haben, dass man das nicht ganz so ernst nehmen sollte, obwohl die Romantik ja eine ernste Sache ist, aber dass schon die zeitgenössischen Maler da auch ein wenig Augenzwinkern und vielleicht die eine oder andere Art der Ironie in ihren Bildern gezeigt haben.
Die Wissenschaftler, so wie Matuschek zum Beispiel, nennen das die romantische Kippfigur. Das heißt, es ist nicht alles immer nur so, wie es scheint in den Bildern. Wenn wir uns einen Spitzweg anschauen, dann denken wir immer, ach, das ist typisch Biedermeier und das ist also sehr bieder. Aber wenn man genau hinschaut, dann sieht man, das kippt plötzlich und da ist eine Ironie dahinter.
Beim nächsten Bild bin ich ja fast auf einen kleinen Irrtum hereingefallen. Ich dachte, das wäre ein Caspar David Friedrich. Nein, ist es nicht. Aber es sieht natürlich Wahnsinn aus. Der Titel ist Die Geister sehen nach Friedrich Schiller. Und ich glaube, es ist Venedig zu erkennen.
Genau. Das war die Wahlheimat des Malers. Nerli ist in Venedig sesshaft geworden und hat dort geheiratet und kannte es wie seine Westentasche. Und in seiner Zeit, 1855, als er dieses Bild malte, gab es ein Buch, was viel bekannter war von Schiller, als wir heute denken. Nämlich das Buch Die Geisterseher. Wir alle kennen Johanna von Orléans und die ganz großen Dramen, die er auf die Bühne brachte. Aber sehr populär war in seiner Zeit Schiller durch einen Fortsetzungsroman, auch dies wieder ein Briefroman, wo er das Verschwörungstheorien, Geheimgesellschaften, Geisterseher auftreten lässt. Und dies in Venedig. Es ist ein Prinz aus Deutschland, der nach Venedig fährt, um sich zu vergnügen, der in die Fänge dieser Geheimgesellschaften gerät. Und in dem Bild wird eine Schlüsselszene gezeigt, wo er eben einem Geisterseher über den Weg läuft. Damals Ende des 18. Jahrhunderts, als Schiller diesen Fortsetzungsroman schrieb, glaubte man an alles mögliche Übersinnliche oder eben auch an Magnetismus, aber vor allen Dingen eben an Geister. Und dieser Armenier behauptet nun, den Zugang zu Geistern zu finden, zu vertrauten Personen, die man verloren hat. Und dieser Prinz gerät in die Fänge dieses Geisterseers und hinter dem steht eben diese jesuitische Geheimgesellschaft, die versucht, ihn zum Katholizismus zu bekehren und an sein Geld zu kommen. Also ein Verschwörungsroman, den Schiller da fabriziert in Fortsetzungsfolgen. Er hat ein gewaltiges Publikum dadurch gehabt und ist daran verzweifelt, weil so etwas wollte er eigentlich gar nicht machen, hat dann mittendrin irgendwann aufgehört. Also der endet ganz abrupt. Aber er ist eben sehr dunkel, sehr duster, sehr albtraumhaft. Und das ist ja ein Kapitel in der Ausstellung, der Traum, das Unterbewusste. Die Seele spielen in der Romantik eine ganz große Rolle. Und hier ist eben dieses Dunkle, dieses Abgründige der Seele in dem Bild, in diesem Nachtbild gut zu sehen.
Da muss ich nochmal nachfragen, dieses Bild zeigt eine Szene aus diesem Roman von Schiller.
Ja, eine Schlüsselszene ganz am Anfang des Romans.
Ah, das ist toll. Also es ist alles drin, was uns vielleicht auch heute so begegnet. Wir haben ja auch Verschwörungstheorien, wir haben eine etwas düstere Weltlage. Es ist spannend und ich glaube, das ist auch ein bisschen das Ziel Ihrer Ausstellung, nicht nur die Romantik, wie sie damals war, abzubilden, sondern das auch ein bisschen in das Heute, in das Jetzt zu ziehen.
Ja, wir sind doch alle romantischer, als wir glauben. Also gut, bei der romantischen Liebe, das ist für den einen eine schöne Sehnsucht, für den anderen eine schöne Utopie. Aber irgendwo ist sie schon in der Basis bei uns drin. Sehnt sich jeder irgendwann mal in seinem Leben danach. Genauso ist das mit den anderen Dingen. Das Unterbewusste spielt bei uns immer noch die Seele eine ganz große Rolle. Das Individuelle und damit eben auch die Seele des Einzelnen. Das ist in der Romantik eben ganz en vogue. Das war durchaus vorher nicht so üblich, vor der Romantik, dass man das einzelne Individuum in seiner Befindlichkeit wahrnahm. Da war eher die Gruppe wichtig, aber nicht der Einzelne. Aber durch die Revolution in Frankreich, durch die Aufklärung, aber dann besonders eben durch die Romantik ist eben diese seelische Befindlichkeit, das Unterbewusste, das Träumerische und der Traum als solches kommt ganz groß raus. Und das haben Sigmund Freud und alle anderen, davon haben die letztendlich dann profitiert.
Und es waren ja damals bewegte Zeiten, ähnlich wie heute. Die Französische Revolution war gerade vorbei, es gab Napoleon, dann die Restauration.
Ja, es waren keine einfachen Zeiten. Es waren sehr gewaltige und gewalttätige Zeiten. Also Napoleon, der Europa überrannte, der viele alleine gelassen hat. Also sie waren, fühlten sich als Individuum nicht mehr wahrgenommen, als Nation. Es wurden viele Kunstschätze aus zum Beispiel Deutschland in den Louvre transportiert oder in die Bibliothek National. Man hatte das Gefühl, man war plötzlich nicht mehr man selbst. Man war unter Fremdherrschaft. Das hat Befreiungskriege ausgelöst, die sogenannten Befreiungskriege. Es kam zu einem alliierten Kampf gegen Napoleon. Dieser Individualismus, der dank der Romantik in den Köpfen vieler ist, fördert natürlich auch, dass man sich eine eigene Meinung bildet, dass man auch politisch wird. Das führt zu den Revolutionen in Deutschland, zu den politischen, zu den demokratischen Revolutionen, die für uns heute als Gesellschaft tragend sind. Also es bewegt sehr viel in den Köpfen und es verändert sich gesellschaftlich natürlich auch durch die Industrialisierung sehr, sehr viel. Das beeinflusst die Kunst in jeder Richtung.
Es gibt zu dieser Ausstellung einen wunderbaren Katalog und beim Durchblättern bin ich über einen Begriff gestolpert, und zwar die Rheinromantik. Ich dachte ja immer, die Dresdner haben die Romantik erfunden, also Caspar David Friedrich natürlich. Und jetzt steht da Rheinromantik. Was ist das bitte?
Die Romantik ist ja international und natürlich nicht nur am Rhein. Aber der Rhein hat eins, er hat viele in dieser Zeit im 19. Jahrhundert schon zerstörte Burgen. Eine nach der anderen, wie eine Perlenkette reihen sie sich von Bonn bis nach Mainz und über Mainz hinaus. Wunderschöne Burgen, die aber ziemlich verfallen waren. Der Traum, die Märchen spielen in der Zeit eine große Rolle. In der Suche nach sich selbst, in der Suche nach einer Nationalität, fern von Napoleon, versucht man sich zu finden in dem Mittelalter. Das Mittelalter und hier insbesondere die Gotik, da hat man das Gefühl, das ist etwas Urdeutsches. Man dachte das damals, die Kunsthistoriker, das ist in Deutschland entstanden. Und hier versuchte man sich abzusetzen von der Klassik, die sehr napoleonisch war. Und dementsprechend hat man diese gotischen Burgen am Rhein, die natürlich etwas Märchenhaftes haben und auch etwas Traumhaftes, sich zu eigen gemacht. Man hat sie ausgebaut, man hat auf die Ruinen etwas Neues gesetzt oder man hat gänzlich neue Burgen gebaut, aber im Stile der Neugotik, die Gotik, die man eben als typisch mittelalterlich sah und die von einer guten alten Zeit erzählte, in der noch alles in Ordnung war. Weil in der Zeit, in der man lebte, im 19. Jahrhundert, hatte man das Gefühl, man war sich selbst entfremdet durch Napoleon. Man war in einer Zeit, die sehr, sehr schnelllebig war. Wir denken immer, das denken wir heute, aber das dachte man damals schon, weil die Industrialisierung hatte Fahrt aufgenommen und das verunsicherte viele. Also suchte man sich, sehnte man sich in eine heile Welt und die lag eben im Mittelalter. Und deswegen fuhr man zu den Burgen am Rhein als Tourist. Die Engländer, die Deutschen, alle fuhren dorthin, die Franzosen, Madame de Stael. Und sie erzählten davon und sie dachten sich Märchen aus und erzählten von Geistern, die diese Burgen bevölkerten. Und wer es sich leisten konnte, baute sich seine eigene Burg.
Dazu brauchte man natürlich das Rheingold, fällt mir gerade so ein. Sie haben in der Ausstellung ein Schloss an sich, ein Projekt auch genannt. Gibt es diese Burg oder ist das eine künstlerische Idee?
Vieles blieb Traum, so wie diese Burg. Die Kirche hinter dem Schloss, auf der Zeichnung hier in der Ausstellung, die gibt es. Das ist Apollinaris, unweit des Museums gibt es eine neugotische Kirche, eine Privatkirche. Ein enger Freund des preußischen Königs hatte sie sich bauen lassen. Aber vor dieser Privatkirche aus der Neugotik gab es hier schon eine mittelalterliche Propstei der Benediktiner. Und hier hatten sich die Romantiker per se niedergelassen, nämlich die Gebrüder Boisseret, deren Sammlung mittelalterlicher Kunst ihresgleichen suchte und heute die Pinakothek, die alte Pinakothek, begründet. Die Gebrüder Boisseret stammten aus Köln, es waren reiche Handelsherren. Sie haben viel Geld investiert in den Weiterbau des Kölner Doms und sie suchten sich ein Plätzchen hier in Remagen, in dieser Benediktinerpropstei, das sie kauften und wo sie dann auf dem Weinberg es sich gut gehen ließen. Und sie luden Freunde ein. Also dies wurde zu einem wichtigen Romantikzentrum. Hier kamen Ernst Moritz Arndt her, hier kamen die Schopenhauers her. Schinkel kam, der Bauherr des preußischen Königs und der preußische König selbst. Sie alle kamen hier in diese mittelalterliche Propstei. Die Kirche kam dann später. Das Schloss sollte dann auch später darauf gesetzt werden, nachdem die Boisserets es aber schon verkauft hatten, die Propstei, eben an den Herrn von Fürstenberg-Stammheim. Und das Schloss ist dann aus Kostengründen nicht gebaut worden, aber die Idee ist da und der Plan war es eben, von dem Baumeister des Kölner Domes höchstpersönlich bauen zu lassen.
Was wir sehen, ist natürlich ein fantastisches Projekt und Sie haben gerade das Wort Märchen erwähnt und das kommt mir auch so vor. Das wirkt wie ein Märchenschloss.
Genau, das sind Märchenschlösser, das sind Traumschlösser. Märchen liebte man ja. Das Siebengebirge erzählt ja auch davon, aber eben auch viele andere Orte hier sind voller Märchen, voller Geschichten, die Gebrüder Grimm dann auch hier sammelten. Aber eben nicht nur hier, sondern darüber hinaus im Frankfurter Raum. Viele derjenigen, die hier in Apollinaris ein- und ausgingen, viele der Romantiker haben selbst Märchen geschrieben und haben weiter gedichtet und haben versucht, sich ihre eigenen Traumschlösser zu bauen, zumindest literarisch.
Der nächste Künstler heißt Oswald Achenbach. Und Oswald Achenbach hat ein Bild gemalt, so wie sich wahrscheinlich viele die Romantik vorstellen. Man sieht eine sonnige Waldlichtung. Und ich habe mir gleich den Titel geklaut. Es ist überraschenderweise eine sonnige Waldlichtung.
Ja, es ist eine junge Frau im Vordergrund zu sehen, die sehnsuchtsvoll in diesen durchlichteten Wald schaut, der sehr stark fluchtet. Man weiß nicht, was ist hinten in diesem Wald? Das bleibt alles sehr nebulös. Das ist typisch romantisch. Diese Sehnsucht nach Einheit mit der Natur. In dieser Zeit, in der beginnenden Industrialisierung, wo man eben sich schon naturfern sah. Man sah sich nicht mehr als Teil der Natur. Man versuchte eben, indem man in die Natur, in die unbebaute, in die unberührte Natur wanderte, wieder diesen Einklang mit der Natur zu finden. Das ist eine starke Sehnsucht in der Romantik, wieder zurückzufinden zu der Natur und damit aber auch zu seiner eigenen ursprünglichen Natur. Der Mensch, der eins ist mit dem Kosmos quasi, ist eine romantische Utopie oder Sehnsucht. Novalis hat das zum Beispiel auch gesagt, Schelling, Schleiermacher, der Theologe, sie alle haben immer wieder gesagt, man soll versuchen, wieder eins zu werden mit allem.
Jetzt ist ja auch das Rheinland gerade in der Zeit auch, ja, ein Gebiet, was sehr stark industrialisiert wurde. Und findet man denn da noch solche Lichtungen? Oder hat Herr Achenbach sich woanders eine Lichtung als Vorbild genommen?
Es gibt noch die unbebaute, unberührte Natur tatsächlich. Auch die fast noch wilden Wälder unweit von Bonn oder andernorts. Natürlich werden sie immer weniger, wenn wir nicht diesen Einklang finden mit der Natur. Es ist ja auch heute noch eine Sehnsucht, dieses Einssein mit der Natur und wieder meditativ mit der Natur zu verschmelzen. Aber wir nehmen sie ja immer mehr von uns auf der anderen Seite. Also es ist eine Sehnsucht, die damals da war und die heute mehr denn je da ist.
Helfen Sie mir, Oswald Achenbach ist relativ spät geboren für die Romantik, 1827. Wo hat er gelebt?
Oswald Achenbach, genau wie sein Bruder, sein älterer Bruder, hat hier in dieser Ecke gelebt. Wie viele ist er nach Rom gegangen, nach Italien eine Zeit lang? Das gehörte sich so. Man wollte lernen von den großen Malern oder Künstlern, Bildhauern in Rom. Und wenn man dann zurückkam in Düsseldorf an der Akademie, hat er weiter studiert. Manche sind dann auch hier hängen geblieben. Also er war im Rheinland ansässig, hat aber über das Rheinland hinaus Aufträge gehabt.
Wir haben gerade über Naturutopien gesprochen und die Sehnsucht. Sie haben das erwähnt. Natürlich gibt es auch heute die Sehnsucht nach dem vermeintlich einfachen Leben auf dem Land. Es gibt aber auch noch eine andere Art der Naturdarstellung. Die ist in dem nächsten Bild zu sehen bzw. zu entdecken. Es geht um Wölfe im Wald vor einer Höhle. Was haben die Wölfe mit Romantik zu tun? Und ich will noch den Maler kurz nennen, Caspar David Friedrich. Wölfe und Romantik, wie passt das zusammen?
Wenn man in das Bild hineinzoomt, dann sieht man die Nagen an einem Skelett. Das hat etwas von Tod. Und die Höhle oder Höhlen per se galten immer als Orte des Übergangs zwischen Diesseits und Jenseits. Das wusste Caspar David Friedrich auch sehr genau. Und es hat etwas mit Abgrund und Untergrund zu tun, auch mit dem eigenen seelischen Abgrund. Für viele Romantiker ist die Natur auch ein Spiegel ihrer Seele, gerade für Caspar David Friedrich. Man hat oft ja in seinen Bildern diese Rückenfiguren, die über das Nebelmeer schauen, die quasi stellvertretend für uns dastehen, für uns Betrachter und die etwas verloren da in diesem weiten Naturraum stehen. Und er braucht aber nicht unbedingt diese Reposoir, so nennt man das fachsprachlich, also diese Rückenfiguren. Er sagt, schließe dein leibliches Auge, damit du mit dem geistigen Auge zuerst dein Bild siehst, dann fördere zutage, was du aus dem Dunkeln hervorbringst, sagt Caspar David Friedrich. Das Dunkel ist für ihn, der Blick ins Dunkle der Höhle ist ein Weg, um quasi sein inneres Auge zu öffnen für die Schönheiten der Natur, die eben nicht nur offensichtlich sind. Das ist sehr philosophisch fast schon und er ist da ganz nah dran an dem evangelischen Theologen Schleiermacher. Aber es ist das, was ihn hier bewegt, ein Höhlenbild zu malen. Das ist die Ursache.
Sie beschreiben in dem Katalog auch eine Stimmung in der Gesellschaft, die solche Bilder hervorbringt. Also eine vorrevolutionäre Zeit, überkommene Gesellschaftsstrukturen. Sehen Sie das in diesem Bild?
Ja, es ist der Blick in die Tiefe. Und der kann ja auch Angst machen. Also es ist ja ins Dunkel und man sieht den Tod, das Skelett. Aber in jedem Tod steckt auch etwas Neues. Der Gedanke der Wiedergeburt oder dieses Übergangs in etwas Neues, der zeigt sich eben auch hier in der Höhle und ist in der Kunst, aber auch in der Romantik generell ein wichtiger Gedanke.
Vielen Dank, Frau Blöcker. Wenn man aus dem Museum hinaustritt, dann schaut man auf den Rhein und ist in einem wunderschönen, fast schon romantischen Park. Und wenn man Glück hat, trifft man die Direktorin Dr. Julia Wallner. Sie haben in diesem Park eine Skulptur von einem Künstler stehen, Jonathan Mese, der bei mir gar nicht so der Romantiker ist. Wie passt das Werk in eine Ausstellung über Romantik?
Unser Museum ist ja tatsächlich eingebettet in diese wunderbare Rheinlandschaft mit fantastischen Blicken überall vom modernen Museumsgebäude in die weite Rheinlandschaft. Mit einem alten Bahnhof, der an der ehemaligen Rheinriviera liegt, also nur wenige Minuten außerhalb von Bonn und diese wunderbare Zugstrecke zwischen Köln und Koblenz verbindet. Das ist wirklich eine ganz herausragende, exponierte Lage des Museums, eingebunden auch in die Natur, die hier verwildert an den Rheinhängen liegt und daneben eben dieses wunderbare, klare Museum. Jonathan Meses, Erzdrachenbaby oder ausführlich gesagt Doc Flash, feuerrotes Erzdrachenbaby, süßes, süßeste Baby von 2008, steht also etwas im Hintergrund, im Garten, in einem Innenhof des Museums. Museums. Man kann gar nicht so ganz genau herantreten. Und es überwacht einerseits den Schlaf im Museum und andererseits ist es natürlich eine Erinnerung an die Rheinromantik. Der Drache und Siegfried waren ja hier in unmittelbarer Nähe an der Drachenburg aktiv, an Burg Drachenfels. Und so ist es also einerseits ein Zitat auf diese Epoche der Rheinromantik und zugleich ist es natürlich, ja, wie bei Mese so oft, etwas abgründige, hintergründige, auch dunkle Kommentar auf die Geschichte und ihre Spitzen in der Romantik.
Im vergangenen Jahr wurde ja die Romantik ausschließlich mit Caspar David Friedrich gefeiert. Bei ihnen kann man jetzt noch viel mehr entdecken.
Wir gehen natürlich einerseits zurück wirklich in die Urgründe der Romantik und denken aber dieses Konzept, diese Höherwertigkeit des Geistigen, die hohe Stellung des Fantastischen, des Denkens, des über die Grenzen der eigenen Möglichkeiten hinausdenkens, die denken wir in der Ausstellung weiter. Und das ist das, was die Romantik für uns auszeichnet. Eine sehr vielschichtige Epoche, wenn man so will, auch ja die Begründung des modernen Denkens und auch der modernen Kunst, auch die Befreiung der Kunst aus ihren Inhalten, weil auf einmal der Fantasie solch großer Raum gegeben wird. Und das findet Widerhall in unserer Ausstellung, einerseits eben in den Werken aus der Epoche. Auf der anderen Seite gehen wir ganz bewusst auch hinaus in die Landschaft, in die Natur mit unseren Werken am Skulpturenufer. Wir pflegen dieses Skulpturenufer seit vielen Jahren und 15 Werke von internationalen zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern sind an diesem Ufer zu besichtigen. Das kann man mit Fahrrad erfahren. Wir liegen ja auch an einer der schönsten Radstrecken Deutschlands. Oder auch erwandern, das ist ja auch ein großer Topos der Romantik, sich eben in der Natur zu bewegen, mit der Natur zu bewegen und dann eben auf diese Kunstwerke zu treffen. Ganz besonders hervorheben kann man vielleicht die geheimen Gärten in Rolandswerth, also im Nachbarort, wo Caroline Bittermann und Peter Duka ein ganz herausragendes Werk in einer historischen Gartenarchitektur geschaffen haben. Eine begehbare Architektur, eine Installation, die also diesen ganzen historischen Garten bevölkert und mit einem Novalis-Zitat auch in Frage stellt. Es zeigt sich da eine dunkle Seite, eine verrätselte Seite der Romantik und auch wirklich die Romantik in ihrem besten Wortsinne, nämlich als romantischer Ort eines Gartens, wo wir der Natur und ihren Spuren folgen können.
Also, wenn Sie Sehnsucht nach Utopia haben, es gibt Malerei und Skulptur der Romantik im Artmuseum Rolandseck bis zum 2. November. Eine gelungene, eine interessante und vor allen Dingen eine abwechslungsreiche Ausstellung ganz unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler, die man vielleicht jenseits der großen Namen erst auch mal entdecken muss. Vielen Dank fürs Lauschen. Bis zum nächsten Mal.